es gibt so einzelne Stimmen, die so langsam aufpoppen, die sagen, Leute, da müssen wir mal drüber nachdenken, das funktioniert so nicht. Wir sind da vollkommen hinten dran.
Du bist geliebt, egal wie erfolgreich du bist, egal wie schön du bist, egal wie gut du bei Leuten ankommst.
Nur weil es noch keiner geschafft hat, heißt es nicht, dass es unmöglich ist.
Erstmal hinterfragen, so, ey, macht das wirklich Sinn und steht das wirklich in der Bibel?
Vorher habe ich einfach Songs geschrieben und Musik gemacht, so. Und der Inhalt war fast ein bisschen egal. Es waren schöne Texte.
Weil ich das so nicht in anderen Religionen finde und ich genial finde.
Das 11. Gebot. Ein Podcast über Glauben, Nicht-Glauben und alles, was dazwischen liegt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das 11. Gebot. Ich bin Linus und spreche heute mit
Johnny vom Dahl.
Lieber Johnny, schön, dass du da bist. Ich habe dir gerade in deinen Chat drei kleine Texte geschickt. Und zwar habe ich deinen Namen in die Suchmaschine meines Vertrauens eingegeben und die drei interessantesten, spannendsten Schlagzeilen rausgesucht. Und die darfst du jetzt gerne nacheinander vorlesen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen Kontext geben.
Ein prominenter Neuzugang für die Winsen Basket aus dem Hamburger Abendblatt. Ja, was soll ich sagen? Ich habe, abgesehen von meiner Musikkarriere, auch vor allem in meiner Jugend, sehr, sehr lange und sehr intensiv leistungssportlich Basketball gespielt, bis hin zu Regionalliga. Und als 16-Jähriger durfte ich einmal in der zweiten Bundesliga aushelfen und mir wurde direkt die Nase gebrochen. Das war das dann auch mit der Basketballkarriere. Aber genau, deswegen schreibt das wahrscheinlich das Hamburger Abendblatt, weil ich dann hier, ich wohne ja gerade in Lüneburg, und habe dann gedacht, ich spiele nochmal ein bisschen mit und habe dann bei den Winsen Baskets, liebe Grüße an der Stelle, falls ihr das hört, angefangen Basketball zu spielen, musste dann aber länger, nach einer kurzen Zeit auch wieder feststellen, dass es einfach mit meinem Job nicht gut vereinbar ist, so Mannschaftssport.
Du darfst gern die nächste Textzeile vorlesen.
Alright. Johnny vom Dahl ist Künstler und Songwriter aus Lüneburg. Er verfolgt seine Solokarriere vorrangig im säkularen Musikbusiness und hat mit der Gründung des Edify-Kollektivs seinen ganz eigenen Weg zurück in die christliche Musikszene gesucht und gefunden. Von edifykollektiv.de. Ja, das ist sehr richtig. Ich wurde Ende 2020 wurde ich gefragt, ob ich beim Christabel die Musikleitung übernehmen will, beziehungsweise Teil des Musikteams sein will. Und daraus ist diese Anfrage entstanden, ob ich mich darum kümmern will, die Band zu stellen beim Christabel. Und habe dann mit noch ein paar anderen zusammen die Bandverantwortung übernommen. Und ich hatte aber schon seit 10 Jahren so eine Idee für so ein Worship-Kollektiv, das versucht, über so diese einschlägigen Gemeinden in dieser Worship-Szene hinaus eine Band zu gründen, die vor allem einen ökumenischen Gedanken irgendwie verfolgt, also aus allen möglichen Strömungen und christlichen Richtungen Leute zusammenzubringen und auf die Bühne zu stellen und zusammen Lobpreis zu machen, quasi als irgendwie Einheit schaffendes Projekt und gleichzeitig den Nachwuchs zu fördern, die nicht direkten Zugang zu diesen einschlägigen Gemeinden haben, wo man eben sehr gefördert wird in dem Bereich und wie ich zum Beispiel, der aus der ganz normalen evangelischen Landeskirche kommt, da nicht so den Zugang hat zu dieser High-Worship-Szene. So. Und dafür ist Edify-Kollektiv auch da, weil wir alle Vollprofis sind und dementsprechend einmal im Jahr ein Camp veranstalten, wo junge Menschen kommen können und sehr kostenerschwinglich, würde ich behaupten, Workshops im Bereich Lobpreis, Technik, Kreatives generell besuchen können.
Ich glaube, es ist noch eine etwas ältere Schlagzeile übrig.
Ja, Blind Audition Song. Durch die schweren Zeiten von Udo Lindenberg, größter Wunsch, mit christlicher Popmusik den Lebensunterhalt verdienen. Musikalisches Vorbild Ed Sheeran von The Voice of Germany. Das ist in der Tat schon ein bisschen älter. Ja, ich war vor 6 bis 7 Jahren, 2016, bei The Voice of Germany, aus einer ziemlich spontanen Laune heraus, man könnte auch sagen, eine dumme Wette mit meinen Kumpels, ist diese Idee entstanden, zu The Voice zu gehen. Und dann stand ich auf einmal da beim Casting und bin immer weitergekommen, während meine Jungs unten vor diesem Hotel da warteten und eigentlich gedacht haben, ich komme nach 10 Minuten wieder raus. Ja, und so ist das entstanden. Dann auf einmal stand ich im Fernsehen vor Leuten auf der Bühne und habe Udo Lindenberg gesungen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das daraus wird.
Und da entscheidende Frage, hat's geklappt? Kannst du mit christlicher Popmusik den Lebensunterhalt verdienen?
Das meinte ich mit, die ist definitiv älter, die Schlagzeile, weil das würde ich heute so nicht mehr sagen. Weil die Frage ist, was ist schon christliche Popmusik? So, im Endeffekt müsste ich jetzt das korrigieren zu mit Musik meinen Lebensunterhalt verdienen und ich mache halt die Musik, die aus mir rauskommt. Und die ist mal christlich angehaucht, weil ich nun mal Christ bin und das auch Themen sind, die mich beschäftigen. Aber ich würde mich da auf keinen Fall drauf beschränken wollen. Einerseits, weil mir die Szene zu klein ist, sehr viel zu klein sogar und irgendwie zu eng an vielen Stellen. Und ich einfach auch besser als Typ und Künstler, glaube ich, besser in die säkulare Szene passe und da auch mehr verändern kann, quasi in der säkularen Welt als Christ für auch Christen stehen kann. Und das hat sich irgendwie so rauskristallisiert, dass das mein Ding ist und mir am besten steht. So, und ich am besten auch erfülle diese Rolle, ohne mich dabei verdrehen zu müssen.
Und wenn dann dein Glauben so ein bisschen eine kleinere Rolle spielt, wenn du sagst, du passt eher in die säkulare Szene rein, wie repräsentierst du dann deinen Glauben in deiner Musik?
Na, grundsätzlich bin ich einfach Künstler und dieser Künstler ist auch Christ. So, das heißt aber nicht, dass ich nur christliche Musik machen muss. Und ich glaube, mich darauf zu beschränken, würde mir auch nicht gerecht werden, weil ich mir ja nicht nur Gedanken über christliche Sachen mache oder das nicht die einzigen Sachen sind, die mich beschäftigen, auch wenn es mein Lebensfundament ist, womit ich lebe tagtäglich und das auch sehr gerne. Deswegen kann man ja trotzdem einen ganz normalen Song über Liebe schreiben und singen. Und der hat dann mit Sicherheit auch immer irgendwie einen gewissen christlichen Touch. Also wenn christliche Themen bei mir in der Musik, abgesehen natürlich von Edify, was einfach eine Worship-Band ist, so da geht es darum, eben entsprechende Songs zu schreiben und zu singen und damit aufzutreten. Aber was mich angeht, findet man immer wieder christliche Einflüsse in meinen Texten. Ob man das mitkriegt, ist die Frage. Weil die meisten Songs kannst du auch einfach als aus einer ganz säkularen Perspektive irgendwie verstehen. Dann geht es da halt vielleicht nicht um Gott, sondern um deine Mom oder so oder deinen Vater. Also man kann ja oft, ist irgendwie austauschbar im Grunde, je nachdem, wie die ZuhörerInnen das auffassen und für sich selber ausfüllen, den Inhalt von so Songs.
Worum geht's dann in deiner Musik? Also was sind so Themen, wo du sagen würdest, die verarbeitest du gerne in deiner Musik?
Also grundsätzlich ist mir bei Musik wichtig oder bei meiner Musik wichtig, dass ich Dinge irgendwie mit anstoße, mit verändere. Also ich mache nicht Musik um der Musik wegen, sondern ich habe gerne das Gefühl, dass ich einen Impact habe auf mein Umfeld und wie auch immer das Umfeld aussieht und dass ich versuche, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir alle miteinander als Gesellschaft oder als mein Umfeld eben weiterkommen. Also und als Beispiel, ich habe jetzt am letzten Freitag den Song Verliebt in ihn rausgebracht, der einfach klassisch, einfach nur die Geschichte von einem sehr, sehr guten Freund von mir erzählt, der sich bei mir geoutet hat und bei seiner Familie und auch aus dem christlichen Umfeld kommt. Und wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, dass das eben immer noch ein Riesenthema ist, leider. Ja, und das ist so ein Beispiel, wo ich versuche mit Musik, Kunst, Texten, einer Geschichte, die ich über einen Song erzähle, versuche eine Debatte einerseits anzustoßen und natürlich auch in eine gewisse Richtung, die ich für richtig halte, irgendwie mit anzustoßen.
Als ich diese Schlagzeile am Anfang erstmal gesehen habe mit dem Ed Sheeran, habe ich mir so ein bisschen gedacht, keine Ahnung, wenn ich an den Sheeran denke, dann denke ich so an kreischende 14-Jährige in der ersten Reihe im Konzert, die überall Plakate in ihrem Zimmer haben. Und dann stellst du dich hin und sprichst zum Beispiel, du hast diesen Song Verliebt in ihn schon angesprochen oder auch andere Lieder, du redest über deinen Glauben oder auch andere Themen. Würdest du sagen, dass sich deine Fans dadurch, wie du mit deiner Musik umgehst, so ein bisschen unterscheiden von den Fans oder der Community normaler KünstlerInnen?
Mit Sicherheit, also bei mir kommt mit Sicherheit dieser christliche Aspekt noch mit rein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Ed Sheerans Fans vor allem Teens sind. Ich glaube, sein großer Erfolg ist vor allem deswegen, weil er eben so eine breite Masse an Leuten sehr gut anspricht, weil er eben so nahbar ist und auch einfach ein sehr guter Musiker, sehr guter Songwriter ist. Und ich glaube tatsächlich, dass, also meine Zielgruppe ist, glaube ich, auch eher breit und entscheidet sich oder unterscheidet sich eher darüber, ob sie Lust haben, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Also ich mache jetzt im Vergleich zu anderen Pop-KünstlerInnen, ich würde sagen, relativ inhaltlich anstrengende Musik oft, weil sie eben Fragen stellt und man muss sich irgendwie damit auseinandersetzen. Nicht immer. Also ein Song wie Home Run von mir oder so ist einfach nur, wie ich finde, ne, wie ich fand, ein guter Song so, und der irgendwie groovt und so. Aber alles, was mit meiner Künstlerperson zu tun hat, ist ein bisschen, und das ist bei Ed Sheeran, glaube ich, ähnlich, dass er auch relativ versucht, relativ gehaltvolle Texte zu schreiben. Das andere hat auch seine Berechtigung und dient halt eher der Unterhaltung. Und ja, also von daher, und bei mir, ja, bei mir kommt einfach diese christliche Ebene noch mit rein.
Und wie machst du das? Also hast du dann so, keine Ahnung, einen Teil deiner Fans, die gläubig sind und deine Musik hören, eben weil du über christliche Themen sprichst, und auf der anderen Seite dann Menschen, für die das überhaupt nicht wichtig ist? Also gibt es da so einen, kannst du so sagen, meine Fans sind gläubig oder meine Fans sind nicht gläubig?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass genauso wie ich als Künstler zwischen den Stühlen und zwischen den Welten irgendwie mich bewege, genauso überträgt sich das auch auf meine Fans, wenn man so will. Und ich glaube, da gibt es echt von bis. Also, das merke ich auch manchmal, das ist auch eine Herausforderung, in diesem Spannungsfeld sich irgendwie zu bewegen, weil natürlich Inhalte, die Christen ansprechen, damit können manche Nicht-Christen überhaupt nichts anfangen. Und andersherum. So, ne? Also. Es gibt Dinge, die feiern die Christen total ab und alle Nichtchristen denken sich, ja, okay, komisch. Ich wusste nicht, dass das noch ein Ding ist. Und das muss man natürlich irgendwie moderieren. Ich glaube, ich tue das vor allem irgendwie über meine Person. Also ich bin vom Typ her kein besonders heiliger Mensch, der sich auch so ausdrückt oder so eine Sprache pflegt, so, ne? Also und ich glaube, das funktioniert auch, das ist der Grund, warum ich ganz gut ankomme in der säkularen Szene, weil ich glaube, ich da relativ nahbar bin. Also ich sag auch mal Fuck und Scheiße, so, ne? Also sorry, ich hoffe, ihr müsst das nicht zensieren. Aber das ist zumindest das Feedback, das ich aus der säkularen Szene bekomme, dass man bei mir scheinbar nicht das Gefühl hat, sich irgendwie zurückhalten zu müssen mit irgendwas. Genau, und dass manchmal wohl, wenn Christen in der Nähe sind oder dabei sind irgendwo, dass man manchmal so ein Gefühl hat, man müsste sich irgendwie zurückhalten, weil da so ein moralisches Über-Ich oder so am Start ist. Das scheine ich irgendwie hinzukriegen und dass Menschen bei mir nicht haben. Und ja, deswegen glaube ich, funktioniere ich teilweise sogar in der säkularen Welt ein bisschen besser als Christ, als Christ unter Mitchristen, weil sich manche Mitchristen von mir auch auf den Schlips getreten fühlen.
Ist es dann manchmal komisch, wenn du mit sowas Persönlichem wie deinem Glauben vor die Öffentlichkeit trittst? Vor allem, wenn du normalerweise auch Lieder machst, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben?
Ja, also mit der Frage habe ich mich lange auseinandergesetzt. Also ich habe 5 Jahre lang Musik gemacht und ganz bewusst den Glaube aus meinem persönlichen Leben rausgehalten. Und irgendwann festgestellt, irgendwie fühlt sich das nicht mehr authentisch an. Ich habe gedacht, ich muss das machen, weil man, weiß ich nicht, ich bin davon ausgegangen, als Christ in der Öffentlichkeit hast du eigentlich keine Chance, irgendwie gehört zu werden, weil du direkt irgendwie, weiß ich nicht, gecancelt wirst oder so. Und das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, es ist echt eine Frage der Übermittlung und der Form. Und ob man eben sozusagen es schafft von seinem moralischen hohen Ross, das wir ja manchmal so haben einfach, ne? Und glauben irgendwie, dass wir was Besseres wären oder was mehr verstanden hätten, wenn man von dem schafft, runterzukommen und den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, dann kann das sogar was extrem Positives sein, weil man eben ein Beispiel gibt für ChristInnen, die in der Öffentlichkeit einfach stehen und die ganz normale Menschen sind, wie du und ich auch. Und ich glaube, da draußen ist sehr weit verbreitet dieses Narrativ. Entweder Christen sind sehr engstirnige Menschen oder sehr spießig oder sehr verbohrt, was ja teilweise auch stimmt, aber das liegt vor allem daran, dass die große, große Masse, glaube ich zumindest, bin ich fest von überzeugt, einfach nicht so richtig sagt, was sie denken, weil sie es sich nicht trauen. Und ich merke das ja gerade, was da für einen riesen Shitstorm zurückkommt, wenn man über so Themen wie Homosexualität spricht oder so und eine Seite sozusagen übernimmt, in meinem Fall die liberale Seite. So, und das kann ich schon verstehen, ne? Dass diese große Masse eher ruhig ist und die, die so laut schreien und sozusagen die öffentliche Wahrnehmung bestimmen, sind eben, glaube ich, echt eine ziemlich kleine Minderheit, die aber sehr krass gehört wird.
Trägst du da nicht auch irgendwie eine ziemlich große Verantwortung?
Total, aber der stelle ich mich gerne. Also ich versuche es zumindest und ich weiß, dass ich dabei Fehler mache und nicht immer den richtigen Ton treffe oder auch mal Quatschrede, das gehört dazu, ne? Aber es geht, glaube ich, immer darum, nicht den Anspruch zu haben, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, sondern immer wieder zu sagen, und natürlich, das ist eine Kritik, die ich ganz oft kriege, ne? Was denkst du, für Jesus zu sprechen oder so? Und darum geht es mir aber gar nicht. Es geht mir nicht darum zu sagen, das hätte Jesus heute gedacht, sondern ich glaube, Jesus würde heute so mit diesem Thema umgehen. Das macht ja die Frage auf, was denkt ihr darüber? So, es soll eigentlich ein Gespräch sein. Ja, und das kann man nur immer wieder betonen. Und klar habe ich da eine Riesenverantwortung, aber ich denke mir immer wieder, wenn es keiner macht und sich keiner traut, darüber zu reden, dann macht es halt auch niemand. Und dann können wir uns auch nicht wundern, als Christen in Deutschland, wenn wir keinen guten Ruf haben, wenn wir diese Themen nicht angehen.
Deinem Instagram-Account, das sind diese Reels, was würde Jesus denken, zum Beispiel, was würde Jesus über Sexarbeit denken oder was würde Jesus über Sex vor der Ehe denken. Und du hast sogar, und das fand ich ganz schön eindrucksvoll, eine Facebook-Gruppe gemacht, in der du mit deinen Fans darüber redest, was Jesus zu bestimmten Themen denken würde. Warum suchst du so den Kontakt, warum möchtest du darüber reden?
Weil ich glaube, dass es viel zu lange nicht gemacht wurde. Und ich glaube, dass das so Debatten sind in der christlichen Szene, die so lange geschlafen haben, weil man gemerkt hat, okay, es gibt halt das eine und das andere Lager. Oder beziehungsweise es gibt vor allem diese eine herrschende Meinung und die wurde immer sozusagen allen auferlegt. Und so langsam, auch schon seit vielen Jahren, also ich bin jetzt nicht der Erste, der das sagt oder so, so will ich mich da gar nicht hinstellen. Es gibt so einzelne Stimmen, die so langsam aufpoppen, die sagen, Leute, da müssen wir mal drüber nachdenken, das funktioniert so nicht. Wir sind da vollkommen hinten dran, obwohl wir mal so vorne dran waren, vor der Welle gesurft sind sozusagen, was diese moralethischen Fragen angeht und irgendwie das mitbestimmt haben, weil wir da auch wirklich was zu sagen hatten. Und das ist irgendwann, ich weiß auch nicht wann, ins Hintertreffen geraten und so eine Bequemlichkeit hat sich da irgendwie eingespielt. Weil es natürlich anstrengend ist, darüber zu reden. Und deswegen will ich wieder darüber reden, weil ich glaube, dass es notwendig ist, um den Ruf von ChristInnen in Deutschland irgendwie wiederherzustellen. Indem sich die große Masse eben zu Wort meldet und sagt, so sehen wir das nicht. Wir sehen das anders als zumindest auch, ich will nicht für die katholische Kirche sprechen, aber es war ja gerade öffentlichkeitswirksam, wie mit Out in Church zum Beispiel. Wo sich mal Leute zu Wort gemeldet haben und es gab extrem positives Feedback. Also daran merkt man ja, ey Leute, ihr könnt ruhig euren Mund aufmachen, nur weil es ein paar Schreihälse auf der anderen Seite gibt, heißt das nicht, dass das schlecht ist, was ihr macht. Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr hinkommen, dass die große Masse sprachfähiger wird. Und wenn ich da meinen Beitrag zu leisten kann, über diese auch schwierigen, komplizierten Themen zu quatschen, dann habe ich auch als Künstler, glaube ich, mein Ziel erreicht und bin so gesehen erfolgreich mit dem, was ich tue, zumindest wenn es gehört wird.
Und was sind das dann für Themen, für Fragen, für Debatten, über die du gerne mehr reden würdest?
Ja, zum Beispiel alles, was irgendwie dafür sorgt, dass die Kirchen oder Christen in Deutschland als eine sehr engstirnige, mit vielen Regeln Gruppe gesehen wird, die sich eigentlich, wo gedacht wird, warum geißeln die sich eigentlich so selber? Gerade über diese Eckthemen will ich gerne reden und aufklären, dass christlicher Glaube eigentlich dafür da ist, um Freiheit zu schenken. So, um dich frei zu machen von Gedanken, die dich aus einer weltlichen Perspektive irgendwie einengen. Wie zum Beispiel, wie komme ich bei anderen an? So aus meiner Perspektive jetzt, wie komme ich bei Mädels an oder bei Frauen? Wie hübsch bin ich? Wie viel Geld verdiene ich? Wie erfolgreich bin ich im Leben? Da von diesen Fragen, die ja auch vielen Leuten, die sie extrem treiben oder von denen Menschen extrem getrieben sind, sich von solchen Dingen frei zu machen und mit der Botschaft, ey, du bist geliebt, egal wie erfolgreich du bist, egal wie schön du bist, egal wie gut du bei Leuten ankommst. Das ist die Botschaft vom christlichen Glauben.
Du hast vorhin schon deinen neuen Song angesprochen, und zwar Verliebt in ihn heißt er, wenn ich mich nicht irre. Und da sprichst du hast schon so ein bisschen angedeutet, über einen guten homosexuellen Freund, der sich vor seinen Eltern in dem Lied outet. Und du hast ja auch jetzt schon viele, viele Themen angesprochen. Und ich würde mal behaupten, dass in der Kirche Homophobie ein gutes Beispiel für ein Thema ist, was oft einfach sehr, sehr problematisch immer noch ist. Wie hast du so persönlich in deinem Umfeld, in deiner eigenen Szene, das Christentum und die christliche Szene wahrgenommen?
Also mein Vater ist ja evangelischer landeskirchlicher Pfarrer und dementsprechend bin ich schon immer mit theologischen Fragestellungen irgendwie aufgewachsen und das wurde auch immer sehr offen diskutiert. Also bei uns konnten wir immer viele Fragen stellen und durften auch alles in Frage stellen und meine Eltern haben versucht, da Rede und Antwort zu stehen, was glaube ich im Endeffekt der Grund ist, warum wir alle vier, also ich habe noch drei jüngere Brüder, warum wir alle vier irgendwie dran geblieben sind und Christen geblieben und gewesen sind. Weil wir diese Fragen eben nicht unterdrückt wurden. Und dementsprechend war auch mein Umfeld. Also die ganze Gemeinde war sehr offen. Ich muss zugeben, in meiner Jugend, da waren diese Themen alle nicht existent. So. Aber da habe ich mehr über keinen Sex vor der Ehe nachgedacht, weil es einfach wahrscheinlich was ist, was einen als Jugendlichen mehr triggert oder mehr beschäftigt. Ob das richtig ist oder nicht und solche Dinge. Das Thema Homosexualität kam jetzt tatsächlich erst durch diese Outing-Story von meinem Kumpel. Aber schon da war mein Umfeld immer so erstmal hinterfragen, so ey, macht das wirklich Sinn und steht das wirklich in der Bibel? Und glaub, da kommt es auch bei mir her. So nicht alles erst, also bevor ich was für bare Münze nehme, erstmal hinterfragen, warum. Und dann so gesehen meinen Glaube auf ein sehr stabiles Fundament zu bauen, was nicht bei jedem kleinen Windstoß direkt umkippt. Was ich im Nachhinein auch für sehr gesund halte, dass das eben doch auch oft sehr rational angegangen wurde und wissenschaftlich und aber trotzdem eine Lebendigkeit dahinter steckte. Also ist jetzt nicht so, dass das nur diskutiert wurde, sondern es war auch ein lebendiger Glaube dahinter, der irgendwie nach guten Antworten gesucht hat auf für uns wichtige Fragen. So, und so war mein Umfeld sehr geprägt.
Wie würdest du dann deinen eigenen Glauben beschreiben? Ich weiß nicht, kannst du den beschreiben?
Gute Frage. Ich glaube, Gott ist für mich ein wunderschönes, großes Geheimnis, das ich wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht in seiner Gänze verstehen werde. Also dann wäre ja das Prinzip von etwas Göttlichem, was viel größer ist, als ich irgendwie von meinem Verstand her irgendwie erfassen kann, wäre dann auch hinfällig. Deswegen, ich glaube, was mich vor allem als Christ dranbleiben lässt und auch wirklich spezifisch dann auf den christlichen Glauben, ist die Botschaft von Jesus und vor allem der Nächstenliebe, weil ich das so nicht in anderen Religionen finde und ich genial finde. Also wenn wir jetzt rein nach biologischen Maßstäben irgendwie denken würden und so unser Weltbild und auch gesellschaftlich so miteinander umgehen würden, dann würde immer der Stärkere gewinnen. Und das wären dann wahrscheinlich meistens Männer, die groß und stark sind. Da gehöre ich zum Glück, ne, oder aus dieser Perspektive, eher dazu. Also ich hätte, sagen wir, verhältnismäßig vielleicht sogar gute Karten, aber alle anderen halt oder viele andere nicht. So, und das ist doch blöd. Also, und da finde ich, kommt halt diese Botschaft der Nächstenliebe total rein und verändert alles. Und es macht überhaupt keinen Sinn, erstmal aus weltlicher Perspektive so zu handeln, aber wir sehen ja an unserer Gesellschaft mehr oder weniger, manchmal besser, manchmal schlechter, dass das Prinzip funktioniert. Dass die Stärkeren gerade auf die Schwächeren achten müssen. Und manchmal bin ich auch der Schwächere. Also nur weil ich körperlich stark bin oder groß, heißt das ja nicht, dass ich in allen Bereichen irgendwie stark bin oder Antworten habe. Und so muss halt jeder für den anderen einspringen. Und das fasziniert mich extrem an dem christlichen Glauben und damit verbunden dieser innere Friede irgendwie. Also dass ich eben weiß, egal was in meinem Leben passiert, ich bin geliebtes Kind im Endeffekt. Und so beschissen es auch läuft in meinem Leben, das wird immer bestehen bleiben. Und das gibt mir einen unglaublichen Frieden, den ich woanders nicht gefunden habe. So, und da kann ich über die ganzen anderen Fragen nachdenken und mir auch mal über Jahre nicht sicher sein damit und zu denken, wie zum Geier funktioniert das oder soll das funktionieren. Aber das bleibt irgendwie. Und das habe ich auch, ich habe mal eine Zeit lang als Atheist gelebt, ganz bewusst. Und das ist weg gewesen danach. Und das war irgendwie ein sehr dunkler Ort für mich. Und dementsprechend habe ich gesagt, alles klar, du hast gewonnen. Wer auch immer du bist, du hast gewonnen. So, ich weiß es bis heute nicht, wer er ist. So, aber es ist ein verdammt gutes Gefühl, Christ zu sein. Empfinde ich so. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, dass das Image von Christen wieder so wird, wie es eigentlich sein sollte und wie auch diese ganze Community eigentlich wirklich denkt. Und deswegen hänge ich mich da auch so in den Shitstorm rein und so, und es ist mir alles egal, weil ich irgendwie versuche, das Bigger Picture im Blick zu behalten und versuche, denjenigen, die sich nicht trauen, eine Stimme zu haben, auf der einen Seite ein bisschen in den Hintern zu treten, so, und dann, Leute, kommt schon, Leute, und andererseits so ein bisschen so wie so ein Schutzschild zu sein, hinter das sich vielleicht manche stellen können, wenn sie das wollen und sagen so, das sehe ich auch so. Und da ist natürlich mein Glaube der Hauptmotivator. Also sonst würde ich mir das Ganze ja nicht antun. Ja. Ich weiß nicht, das war jetzt schon wieder sehr, sehr viel. Ich laber sehr viel, es tut mir leid.
Alles gut, dafür sind wir da. Ne? Ich finde es auch, ich muss auch sagen, ich finde es echt spannend, weil ich muss ehrlich gestehen, bevor ich deine Lieder angehört habe, hier zur Vorbereitung auf das Interview, habe ich noch nie christliche Musik gehört. Also ich habe im Freundeskreis manche, die das hören. Und ich finde es persönlich ziemlich spannend. Ich selber bin Atheist, ich glaube nicht an Gott, ich bin nicht religiös. Und jetzt sitzt du hier und zeigst mir schon auch ein ziemlich starkes Bild von deinem Glauben. Und da habe ich mich so ein bisschen beim Hören gefragt, ich weiß nicht, gibt es bei dir so eine Verbindung zwischen dem Glauben und der Musik? Oder warum gibt dir das was, wenn du dich dann hinstellst und darüber singst?
Wie gesagt, das, was mir an meinem Job und an dem, was ich tue, einfach als Künstler sehr viel Spaß macht, ist, dass ich mit Leuten in Kontakt komme und ja, das Gefühl habe, ich kann was verändern. Also auch wenn ich Hate entgegenbekomme, merke ich ja, das resoniert mit den Leuten, ob im Positiven oder im Schlechten. Und da gibt es Themen, die überhaupt nicht triggern, so, und es gibt Themen, die extrem triggern. Und ich glaube, das macht mir Spaß zu merken, ey, man kommt irgendwie in einen Austausch. Und ja, und ich kann einfach, ja, über Songs kannst du Leuten ein gutes Gefühl geben. Leute schreiben dir zurück, ey, ich habe deinen Song gehört, also jetzt in dem Fall, ich habe deinen Song gehört und bin sofort in Tränen ausgebrochen, weil es genau meine Geschichte erzählt. Was, glaube ich, auch dazu, was der Grund ist, dass ich da irgendwie scheinbar einen Ton getroffen habe, der mit vielen, vor allem LGBTQ-Leuten, und Menschen, die eben so eine Geschichte haben, irgendwie resoniert. Und das ist natürlich was Wunderschönes, ne? Wenn du mit dem, was du machst und natürlich auch irgendwie dein Geld verdienst, wenn du damit Leuten was Gutes tun kannst. So, das finde ich extrem geil, so, um es mal ein bisschen derb auszudrücken. So, es macht einfach Spaß. So, und dann natürlich gibt es auch Dinge, die nicht Spaß machen. Es ist einfach ein sehr harter, langer Weg. Gerade, und ich bin ein Freund von Challenges, ich mag das gerne, irgendwie mir selber Challenges irgendwie zu setzen, und gerade den Punkt, als Christ und in Teilen auch christlicher Musiker irgendwie in der säkularen Szene stattzufinden, das haben, glaube ich, schon viele versucht und sind auch schon viele dran gescheitert, und diese Gefahr ist mir durchaus bewusst, indem ich mich auch offen als Christ oute. Aber deswegen finde ich das Vorhaben immer noch sehr gut. So, und sehr wichtig und hilfreich. Und nur weil es noch keiner geschafft hat, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Oder was heißt keiner? Also, es gibt diverse Beispiele, so, aber sagen wir mal, wenige, viele sind dran gescheitert. Und diese Challenge nehme ich gerne an und versuche es zumindest. Ob es klappt, weiß ich auch nicht. Und diese Verbindung zwischen Glaube und Musik, die ist für mich ganz persönlich irgendwie eine, die mich sehr dranbleiben lässt, weil das motiviert mich. Ich habe gemerkt, seitdem ich den Glaube mehr in meine Musik und Künstlerpersonen mit einbeziehe, gibt mir das Ganze mehr Sinn. Vorher habe ich einfach Songs geschrieben und Musik gemacht. So. Und der Inhalt war fast ein bisschen egal. Es waren schöne Texte. Aber jo, und das hat irgendwie diese inhaltliche Ebene mit reingebracht und ein Ziel. Also was ist das Ziel von meiner Künstlerperson? Und seitdem habe ich einen ganz anderen Drive, weil ich weiß, wofür ich das mache. Nämlich, um eine Brücke zu bauen zwischen der christlichen Szene und den Christen in Deutschland, zu der ganz großen anderen Teil, dem Teil der Gesellschaft, der damit nichts am Hut hat. Und irgendwie zumindest ein Beispiel dafür zu sein, dass beide Welten zusammengehören und auch nicht getrennt voneinander leben und existieren müssen.
Bekommst du dann auch Kritik oder, keine Ahnung, wirst angefeindet oder so dafür, was du machst?
Ja, witzigerweise nur aus der christlichen Seite, von der christlichen Seite.
Echt? Das ist ja spannend, ja. Okay, und wie sieht es dann aus? Wie wirst du da kritisiert?
Oh, soll ich dir Beispiele vorlesen?
Ich weiß nicht. Nein, aber jetzt so allgemein. Also was haben denn Leute daran zu kritisieren, wenn du dich hinstellst und über deinen Glauben jetzt zum Beispiel nicht nur, aber jetzt, wir reden jetzt natürlich vor allem über den Glauben, sprichst?
Ja, eben. Also und das ist das Spannende. Ich empfinde die säkulare Szene an so vielen Stellen als deutlich offener, weltoffener, entspannter, lässiger und angenehmer als die christliche Szene. Und dann denke ich mir, oh Leute, wir machen irgendwas fundamental falsch, wenn das der Fall ist. Also eigentlich, wenn du ein freier Mensch bist, der nicht darauf angewiesen ist, von anderen geliebt zu werden, so in der Theorie, und ne, was der Glaube einem eigentlich geben sollte, dann solltest du nicht jemand sein, der im Internet irgendwelchen armen Künstlern Hate-Kommentare hinschreibt und erzählt, dass sie der persönliche Assistent vom Teufel sind und so. Also, ne, und das ist kein Einzelfall, das passiert gerade unter jedem Post zu teilweise Hunderten. Und nur weil ich eine andere Meinung vertrete, ne, und da denkst du, wie absurd ist das? So, also wir haben doch eine Message, die für die Liebe steht, für Nächstenliebe, für ja, Menschlichkeit, für hey, herzlich willkommen, egal wer, wie, Hautfarbe, alles wurscht, wie du bist hier willkommen und ein geliebtes Kind Gottes. Das ist die Message eigentlich. Aber stattdessen haten wir uns, so, nur weil wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Das geht mir nicht in die Birne. Also da muss ich sagen, ey, da haben wir noch viel von der säkularen Szene zu lernen. Ist einfach so. Und der Grund, warum ich weiterhin Teil der Szene bin, ist, weil ich die Message so geil finde und so gut und so hörenswert, dass ich das versuche zu trennen. Weil diejenigen, die das so anstrengend machen in der Szene, sind halt mit Abstand die Minderheit.
Aber woran glaubst du, liegt das? Also warum ist die christliche Szene da irgendwie oft immer noch so rückschrittig und so konservativ oder wie auch immer?
Ich glaube, vieles davon liegt an Bibelverständnis. Also es gibt einfach diesen gewissen Teil, der sehr auf der evangelikal-konservativen Seite steht, der die Bibel wortwörtlich nimmt, so wie sie da steht. Und ich glaube, und klar, also wenn du die Bibel so wortwörtlich in Deutsch so liest, dann kommen da sehr konservative Haltungen bei rum, weil in der Version tatsächlich da steht, ein Mann, wenn sich ein Mann zum Mann legt, ist das Gott ein Greuel und so weiter. Gibt ja irgendwie 5 Bibelstellen zu dem expliziten Thema. Ja, und dann proklamierst du es natürlich und versuchst diese Wahrheit, in Anführungsstrichen, für dich zu schützen. So, oder beziehungsweise zu schützen, weil sie ja wirklich der Überzeugung sind, jede andere Meinung ist vom Teufel und alles andere davon ist nicht göttlich und sowas. Deswegen kommen da auch so Sachen bei rum, dass ich der persönliche Assistent vom Teufel bin und so Zeug. Wo du so denkst, du kannst dir nur an den Kopf fassen. So ist, ja, und das ist so der Grund. Und die anderen sehen halt die Bibel in einem historisch-kritischen Kontext, was nicht heißt, dass sie sie weniger ernst nehmen, aber versuchen sie halt in den Kontext einzubauen. So, und dann macht die Bibel immer noch krass viel Sinn, was ja auch für mich ein Grund ist, warum ich das alles so gut finde und warum ich selber Christ bin. Weil ich das spannend finde, dass ein 2000 Jahre altes Buch noch so eine Relevanz heute haben kann.
Aber du stehst ja auch viel mehr in der Öffentlichkeit und bist ja auch irgendwie dann viel mehr Zielscheibe für solchen Hass. Kriegst du auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern mit, wie das bei denen ist?
Manche mehr, manche weniger. Ich hänge mich gerade schon auch ganz schön aus dem Fenster und kriege dementsprechend die meisten Schellen, würde ich sagen, ab. Und bin auch von meiner Persönlichkeit so, dass ich sage, da bin ich schon, also ich muss schon auch zugeben, dass ich auf Social Media manchmal schon auch ganz schön auf die Fresse bin. So, was auch natürlich dass die Funktion von Social Media ist, dass man am meisten Aufmerksamkeit mit dem, was man sagen will, bekommt, wenn man irgendwie ein bisschen provoziert. Deswegen haben die Beiträge, die ich da teile, oft eine provozierendere oder triggerndere Attitüde, als wie ich eigentlich will. Oder als ich eigentlich will. Und versuche dann in den Kommentaren und in dem Diskurs, der danach stattfindet, irgendwie sehr verständnisvoll zu sein und irgendwie ins Gespräch zu kommen. Aber ich muss diesen Trigger setzen oder diese Provokation setzen, damit ich überhaupt Feedback kriege. Zumindest war das bis jetzt immer so. Was jetzt passiert, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich jetzt, wo ich dann die Aufmerksamkeit habe, da irgendwie ein bisschen milder sein. Aber das Grundprinzip von Social Media ist eben, du musst irgendwie Aufmerksamkeit erstmal generieren, bevor dir zugehört wird. Was ja auch ein Riesenproblem davon ist. Und das tue ich schon auch sehr bewusst und kann das dementsprechend auch akzeptieren, dass sich Leute davon provoziert fühlen und verstehe das auch und habe dafür Verständnis. Und andere KünstlerInnen in meinem Bereich, da machen das nicht ganz so aggressiv und kriegen entsprechend dann auch ein bisschen weniger ab. Aber alle, die ähnlich stark nach vorne gehen, kriegen auch entsprechendes Feedback.
Wir wurden per Mail, per Zuschrift auf dich aufmerksam gemacht und in dieser Mail ist ein kleiner Rechtschreibfehler unterlaufen. Und zwar, es war eigentlich ganz lustig, du nennst dich eigentlich auf Instagram Deutschlands lässigster Pfarrerssohn und in der Mail stand Deutschlands lästigster Pfarrerssohn. Und der Punkt ist, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, dass es ein Fehler ist. Ich bin davon ausgegangen, du bist Deutschlands lästigster Pfarrerssohn. Und ich habe so das Gefühl, je länger wir so drüber reden, so ganz weit hergeholt ist es gar nicht. Wie lästig möchtest du sein?
Sehr gut. Es ist mir auch schon mal passiert per Autokorrektur. Und ich dachte, ja, manche würden das vielleicht auch so sehen. also für manche ist das mit Sicherheit so. Und aber dann, wenn das für dich so ist und du auch gerade zuhörst, dann bin ich es wahrscheinlich auch gerne. Also, weil es eigentlich halten mich, glaube ich, nur die für lästig, die wirklich sehr aggressiv anderer Meinung sind und die auch proklamieren und versuchen, mich zum Schweigen zu bringen und so. Und für die bin ich gerne lästig. Da habe ich schon auch diebische Freude dran oft. aber für die anderen, ich glaube, ich bin relativ, ich gehe das Leben relativ lässig an und entspannt. Und daher kommt das und ist natürlich mit einem zwinkernden Auge gemeint. Also das ist nicht arrogant gemeint oder so, sondern eher, ja, Leute, alles cool, lass mal zusammen irgendwie das Leben gut gestalten und so. Und fand irgendwie den Spruch ganz witzig und deswegen bin ich dabei geblieben.
Du darfst jetzt zum Schluss des Gesprächs noch ein sogenanntes 11. Gebot formulieren. Das heißt, ein Zitat, ein Impuls, irgendwas, was du an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben möchtest.
Wenn wir uns alle noch mal ein bisschen mehr zuhören würden, wäre schon viel getan. Egal, welcher Meinung man ist.
Vielen Dank, Johnny, für das tolle Gespräch und vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. Das war das 11. Gebot, ein Podcast von pfarrbriefservice.de unter der Redaktion von Ronja Goy. Wenn ihr mehr über uns als Team und unsere Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram @11thesgebot oder schreibt uns eine Mail an podcast@pfarrbriefservice.de. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.